Wir machen heute Fortsetzung mit unseren Betrachtungen über den Philipperbrief, sind schon ans Ende des dritten Kapitels angekommen. Und bevor ich erstmal viele Worte verliere, denke ich, ist es einfach ganz gut, sich mal den Text anzuschauen und ihn zu lesen. Wir stehen im Philipperbrief, Kapitel 3, und wir lesen von Vers 17 bis zum Ende. Seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehren ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von wo wir auch wir den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Ja, wenn ich jetzt hier den Text gelesen habe, dann muss ich euch sagen, da ist mir ein bisschen unwohl. Da kommt einem so etwas das Kribbeln in der Magengrube hoch und dann fragt man sich, ist man eigentlich hier der Richtige, der hier steht, um etwas über diesen Text zu sagen. Da hat uns der Apostel Paulus, glaube ich, doch recht große Fußstapfen hinterlassen. Und dann fragt man sich, passen da die eigenen kleinen Füße rein? Ich denke, bei mir bestimmt nicht. Aber trotzdem, ich nehme mir den Mut aus dem, was wir eigentlich vor ein paar Wochen gehört haben, hier von Viktor über die Stelle im Philipperbrief, die wir vorher gelesen haben, als der Paulus sagt, nicht aber, dass ich es ergriffen habe, aber ich jage ihm nach. Und ich denke, die Wahrheiten, die hier in der Bibel, das ist ja das Wort des lebendigen Gottes, stehen, da müssen wir mal von uns auch wegschauen. Aber nichtsdestotrotz, da fragt man sich, wie nähert man sich so einem Text? Wie sagt man was darüber? Und ich möchte mal mit etwas ganz anderem anfangen, was wir alle kennen und was uns so manches vielleicht sehr, sehr selbstverständlich dann vorkommt. Und zwar möchte ich mal anfangen mit einer Karte. Ich möchte euch etwas erzählen von Karten, Wegweisern und einem Ziel. Ich glaube, dafür lässt sich eine Menge illustrieren, was wir hier in diesem Text letztendlich auch sehen werden und was uns eigentlich selbstverständlich vorkommt in unserem täglichen Leben, aber wo wir oft sehr viel Mühe haben, es auf unser Glaubensleben, auf unser Weg hinter dem Herrn Jesus her anzuwenden. Ich habe hier mal so einen Kartenabschnitt ausgewählt, der uns vielleicht allen irgendwie bekannt vorkommt. Es ist hier Refrath und Bensberg und die Aufgabe ist es, von hier Refrath im Letsch 31 bis zum Schloss Bensberg zu kommen. Ich habe hier mal so einen Routenplaner genommen für eine Fahrradkarte mit dem Auto, wenn er dann nach Schloss Bensberg kommt. Das wird vielleicht ein bisschen anders aussehen. Aber wenn ihr von A nach B kommen wollt, dann sind ein paar Sachen eigentlich selbstverständlich. Erstens, wir brauchen ein Ziel, wo wir hinwollen. Wir kennen vieles aus vielleicht fernöstlichen Philosophien, wo gesagt wird, der Weg ist das Ziel, das hört sich vielleicht sehr schön an, löst ein gewisses Wohlbefinden aus, aber wenn wir mal ein bisschen drüber nachdenken, ist es eigentlich ziemlicher Quatsch. Wenn wir uns auf den Weg machen, nur um auf dem Weg zu sein, dann sind wir immer irgendwo unterwegs, aber wir kommen nirgendwo an. Wollen wir doch eigentlich nicht, ist doch eigentlich nur Kraftverschwendung. Das bringt doch eigentlich nichts. Nein, wir brauchen ein Ziel. Ein anderer Punkt, vor allem wenn wir so eine Karte uns auf den Weg machen, ist genauso selbstverständlich. Wir müssen wissen, wo wir eigentlich sind. Ohne das hilft mir überhaupt gar keine Karte, nur etwas. Ich kann die schönste Karte haben und ich weiß, da ist das Ziel, aber wenn ich nicht weiß, wo ich bin, kann ich mich nicht auf den Weg machen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Ich kann vielleicht sogar eine Routenbeschreibung haben, aber wenn ich nicht weiß, wo ich die Route anlegen muss, ich komme nicht zum Ziel. Ist doch sehr verwunderlich, wissen wir alle aus dem Alltag. Aber ich glaube, manchmal das Problem haben viele Menschen, wenn sie es irgendwo auf den Glauben anwenden wollen. Da denken sie, sie können irgendwo losgehen, ist doch absolut egal und meinen würden, zum Ziel zu kommen. Nee, dem ist nicht so. Ja, und dann ist noch so eine Sache, die ist uns genauso selbstverständlich. Wenn wir uns auf den Weg machen, da müssen wir immer wieder irgendwo nach Landmarken aussuchen oder wenn wir in der Stadt sind, nach Straßennamen oder Wegweisern, dann nämlich nur so wissen wir eigentlich, dass wir überhaupt auf der richtigen Route sind. Das hilft uns die schönste Route, aber wir haben zwischendurch mal irgendwo falsch abgezweigt. Und wir meinen, wir sind auf derselben Route und sagen, oh, ich muss da rechts, aber ich bin eigentlich an der völlig falschen Wendestelle und hätte da links gemusst. Nee, wir brauchen zwischendurch Landmarken, wenn wir irgendwo im Wald sind. Wir gucken da, wo ist der nächste Hügel, wo ist der nächste Bach, wo ist der nächste Teich. Hier ist so schön dieser Weiher an der Saaler Mühle drin. Also wenn ich mich mit dem Fahrrad auf dem Weg vom Letsch bis zum Schloss Binsberg machen würde und ich sehe da den Teich in der Saaler Mühle oder diesen See, dann würde ich schon mal wissen, ich bin nicht so ganz falsch. Da kann ich mich wieder an dieser Karte orientieren. Da kann ich mich wieder nach so einer, weiß ich, welche Straße oder Weg ich einschlagen muss, damit ich das nächste Stück auf diesem Weg gehen kann. Wir brauchen Wegweiser. Und das ist alles, ist uns so im Alltagsleben selbstverständlich, aber viele, viele Menschen, die weigern sich, sobald es dann auf den Glauben geht, auf dem Weg mit Jesus Christus, diese Dinge, die eigentlich selbstverständlich so anzuwenden. Und ich denke, wenn wir uns heute diesen Text aus Philipper 3 mal angucken, da sehen wir auch was, vielleicht in unterschiedlicher Reihenfolge vom Ziel, vom Startpunkt und von Wegweisern. Deswegen möchte ich jetzt mal weitergehen zum ersten Vers, den wir gelesen haben, den Wegweiser, und möchte das nennen, der Wegweiser, der ist sowas wie eine Predigt ohne Worte. Wir haben es ja eben miteinander gelesen. Seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Da redet der Apostel Paulus von sich selber. Ja, als Christen meinen wir doch manchmal, wir sind doch so schön bescheiden, das würden wir nie von uns sagen. Seid doch bitte meine Nachahmer. Würden wir sagen, nee, lieber doch nicht. Ich weiß doch, ich mache auch in meinem Leben, selbst als Christ, so eine Menge verkehrt. Und schaut da lieber nicht so drauf. Vielleicht kennen wir alle den Spruch, der ist manchmal unten auf Autos, Menschen können enttäuschen, Jesus Christus nie. Da ist sicherlich eine Menge Wahres dran. Aber letztendlich hilft uns das auch nicht so weiter. Natürlich, wir müssen als allererstes auf den Herrn setzen. Aber der Paulus, der hat etwas von dem begriffen, warum der Herr Jesus uns als Menschen in dieser Welt gelassen hat. Er wusste, was der Herr Jesus gesagt hatte, dass wir Licht und Salz in dieser Welt sein sollen. Und er hat diese Aufgabe, diese Herausforderung angenommen. Er wusste, was das bedeutet, der Weg, den er geht, dass das letztendlich die anderen Menschen um ihn herum sich abschauen werden und dass sie darauf Rückschlüsse dann letztendlich ziehen werden von ihm, wie dieser Jesus Christus dann letztendlich ist, von dem er immer wieder redete. Wir wissen, dass die ersten Christen oder die ersten Jünger Jesu in Antiochia zuerst Christen genannt wurden. Das heißt eigentlich so viel, das sind Menschen, die sind so wie kleine Christusse. Die reden von Christus, die reden von Jesus. Und das Verwunderliche ist, die verhalten sich sogar so wie das, was sie dann letztendlich gesagt haben. Und sie sind vielen Menschen damals zum Vorbild geworden. Und der Apostel Paulus sagt es an dieser Stelle im Philipperbrief nicht nur einmal, sondern es gibt eine ganze Menge Stellen in seinen Briefen, wo er immer wieder das sagt. Seid meine Nachahmer. Warum? Weil ich Jesus Christus nachfolge. Und letztendlich, wenn er Jesus Christus nachfolgt, und so können wir es dann letztendlich in Epheser 5, Vers 1 lesen, dann sind wir Gottes Nachahmer. Und das ist letztendlich das, was er will. Dieses Nachahmen, das bezieht sich, denke ich, nicht nur auf das, was er gepredigt hat, oder vielleicht in erster Linie gar nicht mal auf das, was er gepredigt hat, sondern das, was der Apostel Paulus damals unter den Menschen, zu denen er gekommen ist, gelebt hat. Und das ist sehr wichtig. Und wir finden eigentlich diese Predigt durch Beispiel, diese Predigt ohne Worte, auch an vielen Stellen in der Bibel. Ich dachte da an den Hebräerbrief, das 11. Kapitel. Ich weiß mal, es ist schon lange her, als ich mal Sonntagsschule gemacht habe und dann mit den Kindern über den Glauben geredet habe, dann klar, wenn man über den Glauben was sagen will, dann kommt man in den Hebräerbrief auf das 11. Kapitel, den ersten Vers. Da findet man eine Definition. Der Glaube ist eine Wahrheit dessen, was man hofft. Ein Verwirklichen von Dingen, die man nicht sieht. Ich habe den Vers zusammen mit den Kindern gelesen und habe gesagt, na, jetzt ist doch alles klar, oder? Ich denke, Nein, es ist noch nicht alles klar. Dafür gibt die Bibel jetzt in den folgenden 39 Versen eine Menge Beispiele, wie dieser Glauben im Alltag aussieht. Wie er dann gelebt würde, dann anfangen von Abel, dann über Mose, David bis zu den Propheten. Er zeigt das, wie er sich ausgewirkt hat, als Beispiel dessen von Leuten, die Gott nachgefolgt sind und die dann letztendlich auch uns Beispiele geworden sind. Ich denke an viele Beispiele in meinem Leben zurück, die mir durch Menschen gegeben worden sind. Ich komme jetzt vielleicht zurück. Wir denken jetzt alle, wir sind doch keine großen Apostel wie der Paulus. Wir sind vielleicht keine Glaubenshelden, wie sie dann in Hebräer 11 aufgeführt sind. Aber die Menschen, an die ich zurückdenke, die mir solche lebendige Beispiele geworden sind, das waren Christen, die ihrem Herrn nachgefolgt sind, in ihrer Einfachheit, in ihrer, vielleicht auch manchmal, wo sie gefehlt haben. Ich denke zurück, als ich ein junger Mann war, als ich in einer anderen Gemeinde war und ich bin als Kind zum Glauben gekommen. Ich hatte Eltern, die Christen sind, die haben mich von früh auf in die Sonntagsschule mitgenommen oder unter sein Wort. Und da hat man immer so ein bisschen diesen Minderwertigkeitskomplex. Na, was glaubst du denn eigentlich? Glaubst du eigentlich bloß, weil deine Eltern geglaubt haben? Ist das, was du glaubst, ist es jetzt bloß deswegen, weil es von Kind auf eingetrichtert hast? Und da waren zwei junge Brüder, waren ungefähr mein Alter, ein bisschen älter. Und die folgten dem Herrn Jesus nach. Die hatten überhaupt gar keinen christlichen Hintergrund gehabt. Die hatten keine Eltern, die was vom Herrn Jesus gewusst haben, die sie irgendwo mitgenommen haben in die Sonntagsschule. Aber die haben ganze Sache mit ihrem Herrn gemacht. Und die sind auf einmal zu Schlüssen gekommen. Die hatte ich vorher dann letztendlich während einer Menge Predigten mitgeteilt bekommen. Oder schon in der Sonntagsschule, was man machen soll und was man nicht machen soll. Und das hatten die in ihrem Leben angewendet. Die waren vorher, als sie nichtgläubig waren, die waren auch sicherlich Teil im Hamburger Nachtleben. Und das ist ein bisschen attraktiver, glaube ich, hier als in Bergisch Gladbach oder vielleicht auch in Köln. Aber die haben gesagt, nee, kann ich nicht mehr machen. Wie kann ich meinen Alterskollegen irgendwas vom Herrn Jesus sagen, aber damit rumziehen, wo ich mit rumgezogen bin? Haben gesagt, mache ich nicht mehr. Und die haben so viele andere Entscheidungen. Es ging um Freundschaft und alles Mögliche, haben die in ihrem Leben getroffen. Und vielleicht merkt ihr, das hat mich damals sehr beeindruckt. Und da gibt es eine ganz andere Menge Beispiele, so praktische Beispiele, wo da ein Bruder war, der in seiner Liebe zu Jesus Christus da so ganz praktisch nachgefolgt ist. Und ich erinnere mich noch, da war mal ein anderer Bruder aus meiner damaligen Heimat oder vorigen Heimatgemeinde zum Gast. Und der kam dann zurück und ich hatte ihn da getroffen, das war ein Ältester, und der hat gesagt, ey, hast du den Bruder gesehen? Der hat aber eine Liebe zum Herrn Jesus. Das war das, was der Bruder letztendlich ausgestrahlt hat. Und ich glaube, ihr könnt alle so ganz praktische Beispiele dann erzählen, wo ihr Menschen getroffen habt, Geschwister, die solche Beispiele geworden sind, denen wir nachgeahmt waren. Ganz praktischer Fall, als Helene und ich damals verlobt waren. Da war dann eine Schwester in der Gemeinde in Dresden, als ich mich verlobt hatte, die kannte so meine Situation. Ich war da noch in meiner Ausbildungsphase und dann sagte sie zu mir so ganz praktisch, ey Peter, aber bis du die Helene heiratest, da willst du doch nicht warten, bis du mit deiner Ausbildung fertig bist. Das habe ich von dieser Schwester angenommen. Die hatte damals 4 Kinder. Sie war die Frau des Predigers bei uns in der Gemeinde. Das war ein Missionar, der aus den USA gekommen ist, der da seine sichere Stellung, die er da als Bibelschullehrer hat, verlassen hat. Und die haben einiges auf sich genommen, um da das Wort Gottes in Dresden weiterzuerzählen. Ja, das hat uns eine Menge Freude gemacht, also dass wir diesem Ratschlag letztendlich folgen konnten. Und so gibt es eine Menge praktische Beispiele, solche Predigten ohne viel Worte, einfach durch Beispiel, die uns in unserem Glaubensleben letztendlich auch weiterbringen. Und hier ruft der Apostel Paulus dazu auf, seid Nachahmer, meine Nachahmer. Und vielleicht meinen wir, bin ich doch gar nicht. Aber ich denke, viele von euch haben das auch letztendlich mal erfahren in ihrem Leben, wo sie manchen Leuten ganz praktisch weiterhelfen konnten in ihrem Glaubensleben. Durch dieses Beispiel, das sie hinterlassen haben, durch Worte, wo sie ihnen letztendlich weitergeholfen haben. Und das ist wichtig, das sollen wir nicht vernachlässigen. Das macht letztendlich die Gemeinschaft aus und das hilft auch den Menschen, die auf dem Weg mit dem Herrn sind, weiter den Weg richtig zu gehen. Das sind nicht oft die großen Worte, die großen Predigten, sondern das sind diese Dinge im Alltag, womit wir uns als Geschwister letztendlich überhaupt weiterhelfen können. Zusammen nachahmen. Das Wort, was hier gebraucht ist, in dem ersten Vers, dann in Philipper 3, Vers 17 ist, seid miteinander meinen Nachahmer. Auf Griechisch heißt das Sumimites und das steht eigentlich bloß an dieser Stelle. Dieses Nachahmen steht auch an vielen anderen Stellen. Das habe ich euch ja eben schon gezeigt. Das ist etwas, was wir sehr oft in der Bibel lesen können. Aber hier steht, seid zusammen meine Nachahmer. Und da spricht der Apostel Paulus damals die ganze Gemeinde in Philippi an. Denn das Zusammen nachahmen, das war auch damals in Philippi ein Problem. Das war nicht so ein einfaches Ding, was für sie dann selbstverständlich war. Und wir wissen, dass die Bibel sehr oft auch mal Beispiele aus dem Militär nimmt. Und wir wissen das von der Waffenrüstung Gottes. Und das hat auch etwas mit dem Nachahmen und mit dem Zusammengehen in so einer Gruppe zu tun. Da brauchen wir erstmal einen, an dem wir uns vorne orientieren. Sicher, da ist so ein Hauptmann, der geht voran, vielleicht auch hier, wie so ein Apostel Paulus, so ein leuchtendes Beispiel für die Christen. Aber wenn wir gerade in Reih und Glied gehen wollen, dann müssen wir auch mal links und rechts gucken. Das ist nichts Ungewöhnliches, sondern das ist etwas bitter Notwendiges. Schon lange her, aber da war ich mal beim Militär und da war das immer, wenn man dann marschieren musste, dann kam es zum Befehl, halt, dann hieß es erstmal, richt euch, da musst du mal links und rechts gucken, dass man richtig in der Reihe steht. Ja, und dann machte das Ganze erstmal einen geordneten Eindruck. Das mit dem Zusammennachfolgen, ich hatte es ja schon mal gesagt, das war letztendlich auch in Philippi nicht so ganz einfach. Da gab es Geschwister, wie zum Beispiel die Euodia und die Syntyche, die mit zusammen mit dem Apostel Paulus damals schon ja für das Evangelium gekämpft haben. Aber dann kam mal was zwischen diese Geschwister. Die konnten nicht mehr gut miteinander. Die hatten Probleme miteinander. Die konnten nicht mehr zusammen nachfolgen. Da ist es dann nochmal notwendig, dass man vielleicht dann auf den anderen guckt. Was ist passiert? Was ist los? Warum geht das denn auf einmal nicht mehr? Und das war gerade für diese Gemeinde in Philippi, dem Apostel Paulus, ein ganz großes Anliegen. Wenn irgendetwas da ist, was die Gemeinschaft unter euch fördern kann, wenn irgendein gemeinsames Anliegen da ist, irgendeine Gemeinschaft des Geistes, ein herzliches Mitleid und ein Erbarmen, dann erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid. Schwierig, oder? Ich glaube, wir folgen alle gern so einem Apostel Paulus nach. So großen, leuchtenden Beispiel und sagen, ja, ich folge da einem nach. Der andere sagt, ich folge vielleicht lieber so einem Apostel Petrus nach. Der nächste sagt, ich würde lieber einem Apollos nachfolgen. Wozu führt das? Alle, die die Bibel ein bisschen kennen, die wissen, da muss ich mal im Korintherbrief nachlesen. Da gab es so eine Art von der Nachfolge. Da folgte jedem anderen nach. Das waren gute geistliche Vorbilder. Aber jeder hatte seinen eigenen Liebling und er sagte, lieber dem nach, dem Apollos, dem Paulus, dem Petrus. Worin ist das hinterher dann letztendlich gemündet? Ja, in einer großen Uneinigkeit. Und der Paulus musste die Korinther darauf aufmerksam machen. Sag mal, was macht ihr denn eigentlich da? Da habt ihr einzelne Brüder, wertvolle Brüder, die viel in eurer Gemeinde getan haben und jeder von euch hängt ihm sein eigenes Namensschild an. Projiziert letztendlich seine eigenen Wünsche und Vorlieben auf solche leitende Brüder, aber letztendlich seid ihr alle zutiefst uneinig. Wie könnt ihr es nur machen? Diese einzelnen Brüder, die haben doch alle dasselbe Ziel verfolgt. Die wollten euch zu Jesus Christus bringen. Und ihr macht da auf einmal aus unterschiedliche Richtungen. Geht das denn? Wenn wir die Realität in unseren Gemeinden sehen, dann merken wir, ja, das geht. Das machen wir. Das findet an vielen, vielen Stellen statt. Aber es bleibt genauso falsch wie vor 2000 Jahren, als der Apostel Paulus die Korinther darauf aufmerksam machen wollte. Und diese Einmütigkeit, die hier der Apostel Paulus den Philippern wünscht, das ist Teil des Zeugnisses, dass die Gemeinde von dem lebendigen Herrn, von Jesus Christus, abgeht. Und ja, wir müssen es mit Tränen bekennen, damit ist es heute nicht mehr allzu weit her. Es ist überall verstreut, überall Uneinigkeit. Aber lasst uns das Ziel nicht aus den Augen verlieren, wo der Herr uns hinhaben will und wo er uns dann auch immer wieder wertvolle Beispiele dann dafür gibt. Paulus nachahmen. Der Apostel Paulus hat es ja im Vers 17 gesagt, seid meine Nachahmer. Und jetzt hier in unseren Bibelstunden oder auch hier sonntags, wenn wir hier predigen, da haben wir ja eine Menge vom Apostel Paulus gehört. Jetzt muss ich mal selber nachgucken, was hatten wir denn alles? Wir hatten einen Epheserbrief, wir haben den Kolosserbrief, Galater sind wir jetzt dran, hier den Philipperbrief. Das sind alles Briefe vom Apostel Paulus. Und ich habe mich gefragt, ja, wenn der Apostel Paulus sagt, seid mal seine Nachahmer, was bedeutet das für mich jetzt, hier, heute, in der Situation, wie wir sie jetzt haben in unserer Gemeinde mit Corona, wo wir alle etwas drunter leiden, sagt der Apostel Paulus, seid meine Nachahmer, weil er Jesu Christi Nachahmer ist. Und ich denke, Paulus kann auch uns hier in unserer Situation eine Menge sagen. Ein Ding, was mir letztendlich dann direkt irgendwo vor Augen kam, das war das Verhalten des Apostel Paulus gegenüber der Obrigkeit. Die meiste Zeit seiner Missionstätigkeit war der Kaiser Nero an der Macht in Rom. Vielleicht haben wir alle mal von dem im Geschichtsunterricht gehört, das war nicht so ein ganz angenehmer Zeitgenosse gewesen. Römische Reich damals zu der Zeit allgemein nicht. Kaiser wurden gottähnlich verehrt. Sein Wort war Gesetz. Christen wurden verfolgt. Nero hat die erste Christenverfolgung gemacht oder in die Wege geleitet. Und wenn wir mal uns dann angucken, wie dieser Apostel Paulus in all den Schwierigkeiten, die er damals mit der Obrigkeit hatte, ihr letztendlich begegnet hat. Ich glaube, dann kann uns das auch etwas sagen, wie wir als Christen mit unserer Obrigkeit in Zeiten von Corona umgehen. Es wird eine Menge geteilt über soziale Medien, WhatsApp oder was auch immer. Eine Menge an Nachrichten, wo die Obrigkeit diskreditiert wird, wird rumgeschickt, ob es ein Lauterbach ist oder die Frau Merkel, wie sie dann genannt wird, und. Ich weiß nicht, ob wir da nicht langsam uns dann irgendwo auf falsche Fronten oder falsche Kriegsführung dann letztendlich einlassen. Ich fühlte mich erinnert damals an den König Josia im Alten Testament, als der Pharao Necho aufbrach, um gegen die Assyrer zu kämpfen und durch Israels Ziel zog und der gute Josia, ein König damals in Israel, wie es kaum einen anderen gab, er meinte, er musste gegen den Necho kämpfen. Und er ist dabei getötet worden. Wir sind an einer anderen Frontlinie. Wir wollen unseren Herrn groß machen. Wir wollen seine Botschaft weiterbringen und wir wollen ihm nachfolgen. Und wir wollen, dass das, was in unserem Leben zu sehen ist, ein Hinweis auf unseren Herrn Jesus ist. Ich weiß, wenn ich das sage, da komme ich oft sehr, sehr viel zu kurz. Aber ich denke, da müssen wir auch aufpassen. Wenn wir so einen Apostel Paulus sehen, wie er vor dem Statthalter Festus steht und von ihm immer wieder aus dem Kerker geholt wird, in der Hoffnung, dass er ein bisschen Bestechungsgeld von dem bekommt, wie begegnet der Paulus dem? Oder als er dann vor dem König Herodes Agrippa mit seiner Schwester Bernike steht, so als prankendes Jet-Set-Paar mit der damaligen Zeit, da fängt er denen an, das Evangelium zu erklären. Und Der Agrippa muss sagen, es fehlt nicht viel und du würdest mich bekehren zu dem Herrn Jesus. Ich glaube, wir können uns vom Apostel Paulus eine Menge abgucken im Verhalten gegen die Obrigkeit, auch wenn die Zeiten schwieriger sind, wie sie es jetzt sind. Ein anderer Punkt, der mir beim Apostel Paulus in diesen ganzen Briefen sehr, sehr wichtig geworden ist, das ist das Festhalten an seinem Auftrag. Paulus war Missionar. Und die Briefe, von denen wir jetzt hören, der Philipperbrief oder Epheser, Kolosserbrief, das waren alles Gefangenenbriefe. Ich finde das sehr erstaunlich. Als Missionar war es der Paulus gewohnt, durch die Gegend zu ziehen, das Evangelium zu verkündigen, in allen Städten des Römischen Reichs, dann in Kleinasien, in Griechenland und wo er auch immer war. Das war ein Prediger, der hat das Wort Gottes weitergebracht. Und dann war der auf einmal im Gefängnis, da war ihm doch letztendlich, sage ich mal, sein ganzer Wirkungshorizont war auf Null gebracht. Das, was ihm Gott geschenkt hatte, wo er dann so wirksam sein konnte, das wurde ihm von Gott genommen. Er konnte nicht mehr bei den Leuten vorbeigehen und ihnen das Wort Gottes so weiterbringen, wie er es gewohnt war und wo er so viel Frucht gesehen hatte. Was macht der Apostel Paulus? Wir sehen es, wir lesen es ja gerade. Der schreibt Briefe. Ich hatte mal vom Bruder schon lange Jahre her gehört, also hätte der Teufel gewusst, was der Apostel Paulus im Gefängnis gemacht hatte, dann hätte er dafür gesorgt, dass er nie ins Gefängnis kommt. Ich denke, da ist was Wahres dran, aber wir sind ja auch nicht vom Teufel, sondern wir sind von unserem Herrn, von Gott abhängig. Und er hat ein Ziel damit, den ins Gefängnis zu bringen. Und mit den Briefen, mit denen er geschrieben hat, hat er Weltgeschichte geschrieben, der Apostel Paulus. Nicht er, sondern Gott, der dahinter stand. Damit hat er Nationen letztendlich missioniert, das Evangelium weitergebracht. Das Evangelium wäre nie so weit und über solche Zeitgrenzen dann letztendlich hinausgetragen worden, wäre es dann doch nur gesprochenes Wort gewesen und nicht geschriebenes Wort. Es ist halt in die Heilige Schrift eingegangen und hatte mit so einer unendlichen Wirkung, die der Apostel Paulus sicherlich damals noch nicht abgesehen hat. Die Briefe werden gelesen heute weltweit, ob es jetzt Fernost ist oder Fernwest, ob es USA oder China ist. Da sitzen heute Leute zusammen und lesen aus diesem Wort von dem Paulus an die Philipper und lernen damit das Evangelium. Ich bin eigentlich ganz froh, dass wir auch jetzt in Corona vielleicht auch manches an neuen Möglichkeiten haben. Jetzt hier, diese Predigt wird übers Internet verbreitet. Naja, also wenn ein besserer Prediger ist, dann wäre da auch noch mehr Wert dahinter. Aber es werden jetzt viele Predigten, gute Predigten übers Internet verbreitet. Und ich denke, das Wort Gottes läuft in manchen Enden weiter, als es vorher gelaufen ist. Wir sehen immer die Probleme jetzt mit unserer Situation. Und es hat auch Probleme, die möchte ich überhaupt gar nicht kleinreden. Ich mag den Spruch nicht, wir sollten vielleicht mal mehr die Möglichkeiten sehen. Ich hatte mal einen amerikanischen Arbeitgeber, da bekommt man so eine Sprüche immer ohne Unterlass. Und man kann sie hinterher nicht mehr hören. Aber wenn Gott uns in Probleme stellt, dann hat er seinen Plan dabei. Und wir lesen es immer oft, dass alles, was auf uns eintrifft, auch vorher an dem Herrn vorbeigegangen ist. Und ich glaube, das wäre auch mal hilfreich, wenn wir unsere Situation jetzt auch so bedenken würden, was Gott uns damit an Möglichkeiten letztendlich schafft. Den Paulus damals im Gefängnis hat er mit seinen Briefen ungeahnte Möglichkeiten geschaffen, die vorher überhaupt nie so abgesehen zu sehen waren. Und wer weiß, was Gott auch mit uns vorhat. Zusammenhalten in der Gemeinde bei unterschiedlichen Meinungen. Schwierig, nicht? Also es ist schwierig, ein fruchtbares Gespräch in der Gemeinde über Corona zu führen. Und ich möchte es beileibe nicht. Ich kann das Wort eigentlich kaum noch hören. Aber wir haben so unterschiedliche Meinungen darüber. Von links nach rechts, von oben nach unten. Extrem gehen wir da auseinander. Eigentlich schade so. Aber das war auch in den ersten Gemeinden. Da gab es extreme Unterschiede. Da gab es Sklaven. Da gab es Freie. Könnt ihr euch einen größeren Unterschied vorstellen, als es damals war? Ein Mensch ohne jegliche eigene Rechte. Und da waren Menschen in der Gemeinde in Philippi, denken an Philemonbrief, die waren Sklavenhalter. Und da war ein Onesimus, der in der Gefangenschaft beim Apostel Paulus zum Glauben gekommen ist. Mensch, was für ein Unterschied in Ansichten darüber, oder? Da waren Juden und da waren Griechen, da waren solche, die aus dem Alten Testament kamen, da waren solche, die überhaupt gar keinen religiösen Background hatten und dann zum Glauben gekommen sind. Und die mussten in den Gemeinden da zusammenbleiben. Was für ein Unterschied. Wenn wir an den Korintherbrief denken, wir da an die Griechen, die dieses Götzenopferfleisch aßen. Da waren dann auch Juden, die sich vorstellten, das geht doch überhaupt nicht. Können das überhaupt Christen sein, die sowas machen? Wie kann das nur angehen? Und der Apostel Paulus tut alles, um diese unterschiedlichen Jünger Jesu zusammenzubringen. Ich glaube, da können wir auch eine Menge für unser Miteinander letztendlich draus lernen, was wir Aufgaben geben können, um die anderen bei der Stange zu halten oder was wir vielleicht noch investieren können, damit wir zusammen dem Herrn Jesus nachfolgen. Ich möchte jetzt weitergehen und zwar die Verse 18 und 19. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, aber auch nun mit Wein sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die aber auf das Irdische sehen. Es gibt nicht nur gute Wegweiser, es gibt auch falsche Wegweiser. Ich habe hier mal so ein Schild vom Kreisverkehr dann letztendlich drauf gemacht. Das ist eigentlich auch kein Wegweiser, das ist ein Zeichen, das uns aufmerksam machen will. Guck mal, da gleich kommt ein Kreisverkehr. Aus dem musst du irgendwo mal an der richtigen Stelle raus, damit du richtig abbiegst. Aber dieses Schild Kreisverkehr, das zeigt keinen Weg an. Das führt dich höchstens immer im Kreis, wenn du nicht den Kreisverkehr verlässt. Und so gab es auch damals in Philippi solche Wegweiser, die immer nur im Kreis führten, weil sie letztendlich sich um sich selber gedreht haben. Die kamen aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Das merken wir mal, wenn wir den Philipperbrief lesen und mit den Irrlehren, die damals auch in Philippi versuchten, Fuß zu fassen. Das war einmal die Irrlehre, lass uns doch wieder zurückgehen zu dem Gott des Alten Testaments. Die Juden, die da waren, die dann wieder sagten, ja, aber wenn ihr Gott nachfolgen wollt, dann müsst ihr dieses und jenes tun und ohne das könnt ihr letztendlich nicht errettet werden. Wieder zurückgehen wollten auf den Weg des Gesetzes, die waren damals eine Gefahr für die Philipper. Oder gab es andere, die kamen von den griechischen Philosophen, von der Gnosis, von der sogenannten Erkenntnis, die dachten, ja, ich kann oder ich muss Gott philosophisch erkennen, damit ich ihm nachfolgen kann. Es muss bestimmten Philosophien erfolgen. Das waren solche Wegweiser, die letztendlich auf falsche Wege führten. Die gingen nicht den Weg Christi, nicht den Weg des Kreuzes. Und das bringt uns ab, letztendlich von dem Ziel, auf das wir zugehen wollen. Ich habe mich gefragt, ja, was ist denn eigentlich dieser Weg des Kreuzes? Einmal spricht das Kreuz letztendlich von unserer Nachfolge. Wir kennen da sicherlich alle die Verse, wie zum Beispiel Lukas 14, Vers 27. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Oder Lukas 9, Vers 23. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Diese Verse enthalten sicherlich eine Menge. Sie enthalten viel von dem Beispiel, was uns letztendlich der Herr Jesus in seinem Weg hier auf dieser Erde vorgelebt hat. Aber ein Aspekt dieses Weg des Kreuzes sollten wir auch nicht aus dem Auge verlieren. Es legt letztendlich den Startpunkt der Reise eigentlich fest. Wenn wir unser Kreuz aufnehmen, dann nehmen wir letztendlich das Urteil auf für uns, was Gott über die Menschheit fällen muss. Und ich denke da an Hebräer 1, Vers 1, wo von unserem Herrn Jesus gesagt wird, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Menschen geredet hat, hat er im Ende der Tage geredet zu den Menschen im Sohn. Es war das letzte Reden Gottes letztendlich zu uns, die letzte Möglichkeit. Warum? Weil die Menschheit verdorben war, von der Fußsohle bis zum Scheitel. Das ist dieser Ausgangspunkt der Reise, mit der wir uns identifizieren müssen. Wir sind verdorben vom Fußsohle bis zum Scheitel und es gibt bloß einen, der uns da raushelfen kann. Aber bevor uns letztendlich raushelfen kann, müssen wir diesen Standpunkt für uns annehmen. Von da aus starten und von da aus letztendlich zum Herrn Jesus überhaupt kommen. Und wenn wir das vorher nicht angenommen haben und wir wollen vom anderen Punkt auf losgehen, dann können wir vielleicht eine Routenbeschreibung haben, aber dann kommen wir nicht zum Ziel. Und das können wir auch so wunderschön am Apostel Paulus letztendlich ablesen. Der Startpunkt seiner Reise, der fing damals vor Damaskus an, als er das erkannt hatte, dass er vor Gott nicht bestehen kann. Und das ist ganz wichtig. Das nimmt uns erstmal alle eigene Ehre. Und bei vielen falschen Wegweisern ist die eigene Ehre etwas ganz Wichtiges. Die wollen sich selber ins Rampenlicht oft letztendlich rücken. Sie wollen Nachfolger um sich scharen und nicht um den Herrn Jesus. Und das merkte man auch damals an vielen, die dort versuchten, mit der griechischen Philosophie oder mit jüdischen Lehren in diese Gemeinde einzudrängen. Dieser Startpunkt, um sich als Sünder anzuerkennen, sagt, wir sind alle vor Gott schuldig und wir brauchen letztendlich die Rettung von ihm. Und das ist der Startpunkt mit dem Herrn Jesus, den wir letztendlich dann annehmen müssen. Und das ist vielleicht ein kleiner Aspekt von dem, das Kreuz auf sich nehmen. Der zweite ganz wichtige Punkt ist der Sieg durch das Kreuz. Wir wissen alle, dass der Jesus letztendlich am Kreuz auf Golgatha gesiegt hat. Wenn man das von klein auf gehört hat, dann kommt das einem wie irgendwie so eine Selbstverständlichkeit vor. Aber wir müssen uns mal auch vielleicht vor Augen halten, was die Bibel selber über diesen Weg des Kreuzes sagt. Das ist ein Plan, der vor Grundlegung, vor der Schöpfung von Gott, von der Dreieinigkeit Gottes, damals in der Ewigkeit gefasst worden ist. Das ist ein Plan, der in der Komplexität die Schöpfung bei Weitem überragt. Und wenn ich in die Schöpfung gucke, und da bin ich jeden Tag immer wieder fasziniert, wie groß, wie herrlich, wie komplex, wie überaus weise, wie groß das ist. Aber gegen diesen Heilsplan Gottes fällt das noch ganz unten ab. Das steht darüber. Und der Apostel Paulus sagt das so schön im Kolosserbrief, wenn er über diese Größe dieses Heils in Christus spricht, dass er damit unseren Schuldschein ans Kreuz genagelt hat, unsere ganzen Vergehungen, dass er damit alles eins gemacht hat, Juden, Griechen, Sklave, Freier, Mann und Frau. Und von dem Weg sollten wir uns unter gar keinen Umständen irgendwo links oder rechts abbringen lassen durch solche Kreisverkehre, indem wir uns dann hinterher nur um uns selber drehen und dem Ziel keinen Schritt näher kommen. Wo willst du hin? Das ist jetzt eigentlich die Frage, vor der wir stehen und die auch der Apostel Paulus in diesem Abschnitt dann stellt. Wo willst du hin? Er sagt so ganz klar im Vers 20, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Bürgerrecht ist vielleicht etwas, mit dem wir gar nicht so viel anfangen können heute. Wir sind hier alle in so einem freien Land groß geworden. Es ist irgendwas wie so eine Selbstverständlichkeit. Aber ich glaube, da macht es mal ein bisschen Sinn, sich mit römischer Geschichte dann zu beschäftigen. Und wenn wir uns das Leben des Apostel Paulus dann ansehen und insbesondere auch sein Auftreten hier in Philippi, dann hat das eine sehr große Rolle gespielt. Wir lesen da mal erstmal so ganz unscheinbar, da wird es gar nicht so ganz klar, als er das erste Mal nach Philippi kommt, auf seiner Missionsreise. Da steht davon, wir fuhren aber von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake und des folgenden Tages nach Neapolis. Und von da nach Philippi, das ist eine Stadt jenes Teiles von Mazedonien, die eine Stadt jenes Teiles von Mazedonien ist, eine Kolonie. Kolonien waren damals im Römischen Reich was Besonderes. Warum? Da galt römisches Bürgerrecht. Da galt Recht und Ordnung. Und das hatte Verpflichtungen, aber insbesondere auch viele Privilegien brachte das mit sich. Und der Apostel Paulus hat das öfters mal auch nutzen müssen. Wir wissen, dass die ersten, die in Philippi zum Glauben kommen, das war die Lydia, die Purpurkrämerin, und das waren Kerkermeister. Als Paulus und Silas da im Gefängnis lagen und an den Füßen im Stock waren und eine Menge leiden mussten, griff Gott durch ein Wunder ein. Und er befreite sie aus dieser Gefangenschaft. Zuvor waren sie gefoltert worden, würde man heute sagen. Wenn man ausgepeitscht wurde, das war damals eine grausame Strafe, die musste sogar begrenzt werden, denn man konnte mit zu vielen Peitschenheben leicht einen Menschen töten. Und so waren damals Paulus und Silas schwer verletzt, lagen die im Gefängnis dort in Philippi, und Gott ließ ein Erdbeben geschehen und sie kamen frei. Und sie kamen hinterher in dieses Haus dieses Kerkermeisters, der über dieses Ereignis zum Glauben gekommen ist. Eine sehr bewegende Stelle, können wir nochmal wieder in Apostelgeschichte 16 lesen. Und sie sollen dann freigegeben werden, sie sollen klammheimlich abgeschoben werden. Und da sagt der Apostel Paulus, aber ich und der Silas und ich, wir sind Römer. Und da wurde auf einmal da, diesen Polizei wurde ganz Angst und Bange, weil dieses römische Bürgerrecht eigentlich geheißen hat, hey, die hätten wir nie auspeitschen dürfen, die hätten wir nie ohne Gerichtsverhandlung letztendlich ins Gefängnis werfen dürfen. Und so war dieses römische Bürgerrecht für etwas, was den Philippern da nur zu bekannt war und was dem Apostel Paulus sehr wichtig war und wo er letztendlich dann auch über diesen Vers uns was mit wichtig machen will, wenn er sagt, unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Was bedeutete denn das ganze römische Bürgerrecht? Heute haben wir ja alle Internet, das ist ja auch mal ganz schön, da kann man sowas dann sehr schnell da mal nachfinden. Römisches Bürgerrecht, auf Lateinisch Civitas Romana. Philipp, keine Angst, Sie hast keine Angst, ich mache nicht noch mehr Latein. Bestand aus einer Menge verschiedener Absätze, Rechtsvorschriften, Rechten und Pflichten. Eins war das Jus Commercium, das Recht zu verkaufen, erwerben und Handel zu treiben. Das heißt, wer dieses Bürgerrecht hatte, der konnte Eigentum erwerben. Der war nicht rechtlos wie ein Sklave, einfach aus dieser besiegten Bevölkerung. Und wenn der Paulus sagt, mein Bürgerrecht ist in den Himmel, dann bedeutet das nichts anderes. Wenn ich irgendwo Eigentum erwerben kann, bleibendes Eigentum, dann ist das im Himmel. Es gab da noch ein Recht, das Jus Connubii, das Recht, eine Ehe eingehen zu können mit einer römischen Bürgerin. Musste ich dann auch drüber nachdenken, wenn sich der Paulus auf das römische Bürgerrecht bezieht. Wir finden das so schön, immer wieder in der Bibel erwähnt, dass wir die Braut sind und der Herr Jesus ist der Bräutigam. Er hatte das Recht, eine Ehe einzugehen mit dem Herrn Jesus, eine bleibende Beziehung. Oder ein Recht, das Jus Provocationis, das Recht, sich berufen zu dürfen auf die römische Volksversammlung und den Kaiser. Alle, die wir die Bibel ein bisschen besser kennen, wir wissen, dass das der Apostel Paulus auch gemacht hat, damals, als er in Jerusalem war. Oder auch in Caesarea, als ihm die Todesstrafe gedroht hat wegen Hochverrat. Da sagt er, ich berufe mich auf den Kaiser. Das war dieses Recht, das er als Römer hatte. Er durfte nicht einfach zum Tode verurteilt werden. Er durfte weder gefoltert noch zum Tode verurteilt werden, ohne Gerichtsverhandlung und ohne sich auf den Kaiser, die höchste damalige Macht, beziehen zu dürfen. Unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Wir dürfen uns auf den beziehen, der noch über alle Kaiser letztendlich steht. Wir dürfen direkt zu unserem lebendigen, allmächtigen Gott uns wenden, wenn wir wirklich ein Anliegen haben. Ich denke, das hat dann auch der Apostel Paulus mit dem römischen Bürgerrecht verbunden. Das aktive und das passive Wahlrecht. Er hat seine Wahl gemacht. Er hat den Herrn Jesus zu seinem Herrn erhoben. Und der Herr Jesus hat ihn auserwählt. Er ist gewählt worden für Aufgaben, die über all das standen, was er vielleicht damals vor Augen hatte, als Schriftgelehrter, als Pharisäer. Er ist zu etwas auserwählt worden, was letztendlich noch über diesem stand. Ja, und zum Schluss, wenn wir sagen, das Bürgerrecht ist in den Himmel, dann steht etwas vor uns, vor unseren Augen, was wir sagen können, das Beste kommt noch. Wir reden heute sehr wenig über den Himmel. Es ist irgendwie in Verruf gekommen. Glücklicherweise hatten wir ja vor ein paar Wochen hier eine Predigt vom Arndt Brettschneider, der uns mal darauf aufmerksam gemacht hat, dass wir uns da nicht so zurückziehen sollten. Die Christen, die stehen immer so ein bisschen in dem Verruf, die sind ein bisschen weltfremd. Wenn, dann kommt das Beste noch in der Zukunft, im Himmel. Und das wird so ein bisschen als Ausrede letztendlich immer wieder dann genommen, um sich eigentlich aus dem Problem in dieser Welt rauszureden. Historisch gesehen hält das keiner Prüfung stand. Also wenn wir sehen, was gerade die Christen, weil sie sich ihrem Herrn Jesus verpflichtet fühlten, hier auf dieser Welt bewirkt wir haben, für diese Welt, ja eigentlich für ihren Herrn. Wir denken an diese ganzen Hospizen, Krankenhäuser, ans Gemeinwesen, an Waisenhäuser und. Da stimmt das einfach nicht, dieser Vorwurf. Der ist Unsinn. Also da brauchen wir bloß in die Geschichtsbücher zu sehen. Stimmt nicht. Aber trotzdem, das Beste, das kommt noch. Das ist im Himmel. Und wenn wir das außer Acht lassen, dann kommen wir eigentlich auch auf dieser Erde nicht zurecht. Dann meinen wir nämlich, unser Recht, das müssen wir immer hier auf dieser Welt haben. Dann meinen wir, wenn uns Unrecht geschehen ist, dann müsste das hier auf dieser Welt auch schon immer wieder zurechtgebracht werden. Nee, da werden wir oft, glaube ich, auch bittere Enttäuschungen erleben. Bei manchen, was uns vielleicht als Unrecht dann letztendlich auch dann entgegenkommt. Wir werden es vielleicht nicht mehr hier auf dieser Erde erleben, dass alles wieder zurechtkommt, aber wir werden es ganz sicher erleben, dass wir einen gerechten und gnädigen Gott im Himmel haben, der es zu seiner Zeit auch wieder in Ordnung bringt. Und darauf dürfen wir hoffen. Und das hilft uns auch bei vielen, wo wir oft nicht weiter wissen, wenn uns Probleme letztendlich hier begegnen. Das sind manchmal Probleme größerer Art und kleinerer Art. Wir haben dieses Jus Provocationis, damit können wir unser Herrn im Himmel kommen, wir können es ihm bringen und er wird es auch wieder in Ordnung bringen. Er wird uns retten in die Ewigkeit. Die Zusage haben wir und darauf bezieht sich auch der Apostel Paulus. Und noch leben wir in einem Leib, das sagt der Apostel Paulus auch, der noch umgestaltet werden muss. Da kommen noch oft diese Probleme über uns, mit denen wir vielleicht manchmal unsere Schwierigkeiten haben, wo wir vielleicht nicht wissen, wie es weitergeht und wo wir merken, da sind wir manchen Dingen nicht gewachsen. Das ist dieser Leib der Niedrigkeit, benennt es die Bibel, und der wird umgeschaltet werden in einen himmlischen Leib, in einen herrlichen Leib. Wer mehr Details dazu mal wissen will, der muss sich den 1. Korintherbrief, das Kapitel 15, durchlesen. Da finden wir es dann in der Schönheit beschrieben. Da merken wir in unserem Stand mit Jesus Christus, dass wir mit ihm gestorben sind, aber auch mit ihm auferweckt sind. Dass dieses Anrecht auf dieses zukünftige Reich jetzt schon in uns gelegt worden ist, durch den Heiligen Geist, was uns der Herr da alles geschenkt hat. Und dass das, wie es ist, das in der Bibel mit einem Samen verglichen wird, der in die Erde fallen muss und sterben muss, damit die Pflanze, die letztendlich daraus entsteht, dann wachsen kann. Und das Wachstum, das wird von Gott selber, vom Herrn Jesus gegeben. Vielleicht habt ihr euch auch schon mal so Samenkörner dann angeschaut. Die sind eigentlich ganz unscheinbar. Ne? Das sind so ganz kleine, die Bibel kennt das Senfkorn, so ein unscheinbares Korn. Dann gibt es auch manchmal was größere Körner. Als Kind fand ich das immer sehr spannend, wenn so ein Samenkorn in die Erde ist. Was kommt da wohl raus? Und das, was Gott in uns gesät hat, das mag vielleicht jetzt noch ziemlich unscheinbar wirken, aber das soll aufgehen und das soll Frucht bringen und das wird über alle Art und Weise wird es schön werden, wenn der Herr Jesus mit uns zu unserem Ziel kommt. Und das möchte er. Und das bekommen wir halt auch so schön hier im Philipperbrief vorgestellt. Das Beste kommt noch. Wir müssen uns nicht an alles klammern, was hier in dieser Welt ist, weil das vorläufig ist. Naja, jetzt bin ich auch schon 55, ne? Da lässt sich das vielleicht ein bisschen leichter sagen. Ich gucke jetzt sind meine eigenen Kinder da. Muss ich manchmal ein bisschen stiller sein, nicht? Gott schenkt auch eine Menge Schönes in dieser Welt. Das möchte ich auch nicht verschweigen. Und wir durften als Familie, Ehepaar, eine Menge wunderbare Sachen auch vom Herrn in dieser Welt empfangen. Der meint es gut mit uns, auch hier. Aber das Schönste kommt.